Wer sich mit der Kindheit Jesu beschäftigt, stellt schnell fest, die Evangelien erzählen nur sehr wenig über seine Jugend. Und doch wird gerade in diesen wenigen Szenen sichtbar, wer dieses Kind wirklich ist, nicht nur ein Junge aus Nazareth, sondern der lange verheißene König, der in aller Verborgenheit in das Menschengeschlecht hineinkommt. Zwischen Bethlehem, Ägypten und Nazareth entfaltet sich eine Linie, in der Gott souverän seine Zusagen erfüllt und zugleich unser Herz herausfordert. Wie finden wir diesen König und woran erkennen wir ihn heute? Der königliche König in menschlicher Niedrigkeit. Wenn Lukas den heranwachsenden Jesus beschreibt, richtet er den Blick ganz nüchtern auf ein Menschenleben. Er erwähnt die Beschneidung am achten Tag, den gegebenen Namen, die Darbringung im Tempel mit dem Opfer der Armen und den regelmäßigen Zug nach Jerusalem zum Passa. Aus all dem fasst er zusammen, und das kleine Kind wuchs heran und wurde stark, war mit Weisheit erfüllt, und die Gnade Gottes war auf ihm, und wenig später, und Jesus nahm zu an Weisheit und Alter und Gunst bei Gott und Menschen. Kein Wunderkind, das über den Alltag schwebte, sondern ein Knabe, der lernt, gehorcht, älter wird, Beziehungen gestaltet. Der Sohn Gottes scheut nicht davor zurück, das ganz normale Maß des Menschseins anzunehmen. Er kommt in das Menschengeschlecht hinein, indem er seinen Weg durch Kindheit, Jugend und Reifung geht, und genau dort, in der scheinbaren Gewöhnlichkeit, ruht die Gnade Gottes auf ihm. Lukas berichtet außerdem, dass Jesus körperlich wuchs, in seinem Geist stark wurde und Gunst bei Gott und den Menschen fand. All dies, was Lukas festhält, zeigt, dass Jesus ein ganz normaler Mensch war. Matthäus öffnet dieselbe Lebensphase unter einem anderen Winkel. Der Junge, der uns bei Lukas so schlicht begegnet, ist bei ihm von Anfang an der König der Juden, nachdem die Weisen fragen. Seine Geburt in Bethlehem erfüllt das alte Wort, und du, Bethlehem Ephrata, dass du klein unter den Tausendschaften von Juda bist, aus dir wird mir hervorgehen, der Herrscher über Israel sein soll, und seine Ursprünge sind von der Urzeit, von den Tagen der Ewigkeit her. Das Kind in Windeln, das in einer Krippe liegt, ist der Herrscher aus Ewigkeit, und die Gaben der Weisen, Gold, Weihrauch, Myrrhe, deuten über das Kindliche weit hinaus, königliche Würde, priesterliche Gottesnähe, Bereitschaft zum Tod. In der verborgenen Jugend Jesu berühren sich zwei Welten, äußerlich ein jüdischer Junge im Rahmen des Gesetzes, innerlich der mächtige Gott, der als Mensch den Plan Gottes erfüllt und das Reich Gottes in das Menschengeschlecht hineinbringt. Wer diese Verbindung sieht, kann sein eigenes schlichtes Leben mit neuen Augen betrachten, auch unscheinbare Jahre, alltägliche Pflichten und langsames Reifen sind der Ort, an dem der König verborgen gegenwärtig ist und seine Herrschaft im Verborgenen vorbereitet. Gerade diese stille Würde des Gehorsams macht Mut, die eigenen, wenig spektakulären Wege nicht zu verachten, sondern sie als Raum zu ehren, in dem Gott seine königliche Geschichte mit uns schreibt. Und das kleine Kind wuchs heran und wurde stark, war mit Weisheit erfüllt, und die Gnade Gottes war auf ihm. Und Jesus nahm zu an Weisheit und Alter und Gunst bei Gott und Menschen. Die Jugend Jesu stellt unsere tiefen Erwartungen an Größe und Bedeutung leise in Frage. Gott setzt sein größtes Werk nicht zuerst in der Öffentlichkeit, sondern in der verborgenen Reifung eines Menschen, der wächst, lernt und sich unterordnet. Wo unser eigenes Leben uns unscheinbar vorkommt, stehen wir damit nicht außerhalb, sondern mitten in dem Weg, den der König selbst gegangen ist. Die Gnade Gottes, die auf dem Knaben Jesus ruhte, ist nicht an spektakuläre Ereignisse gebunden, sondern an treuen Alltag. So kann es zu einer stillen Freude werden, den scheinbar gewöhnlichen Jahren zu trauen. In ihnen formt Gott den Charakter, der sein Reich trägt, und verbindet königliche Würde mit wirklicher Menschlichkeit. Wer das erkennt, muss sich weder vor menschlicher Niedrigkeit fürchten noch vor göttlicher Größe erschrecken. Beides begegnet uns in dem einen Jesus, der als verborgener König mitten unter Menschen aufwächst. Der Weg zum König, Schrift und Stern gemeinsam. Die Geschichte der Weisen zeigt eine eigentümliche Spannung. Menschen, die weder Tempel noch Schrift kannten, werden durch einen Stern in Bewegung gesetzt. Sie sehen ein Licht am Himmel und verstehen genug, um zu fragen, wo ist der neugeborene König der Juden? Ihre Führung ist unmittelbar und lebendig, doch sie mischen bald ihre eigenen Vorstellungen hinein. Statt dem Stern schlicht zu folgen, schlagen sie den naheliegenden Weg ein und suchen den König in der Hauptstadt, im Palast, im Zentrum der Macht. Dort verstummt der Stern, und an seine Stelle tritt die Schrift. Herodes lässt forschen, und die Schriftgelehrten zitieren Micha, der Herrscher soll in Bethlehem geboren werden. Das Licht des Himmels und das geschriebene Wort treffen sich über der Krippe. Die Weisen hatten die lebendige Vision, den himmlischen Stern, und die jüdischen Religionsgelehrten hatten die Bibel. Was hättest du lieber, die Bibel oder den Stern? Am besten ist es, beides zu haben. Ich habe die Bibel gern in meiner Hand und ich sehe gern den Stern am Himmel. Bemerkenswert ist, wie Gott beides miteinander verbindet. Erst als die Weisen die Korrektur der Schrift annehmen und den Weg nach Bethlehem einschlagen, erscheint der Stern wieder und führt sie bis zu dem Haus, wo das Kind war, so dass sie sich mit sehr großer Freude freuten. Die Schrift allein hätte sie leicht bei der bloßen Information belassen, der Stern allein hätte sie anfällig für ihr Wege gemacht. Doch in ihrem Zusammenklang wird der Weg hell. Petrus greift dieses Zusammenspiel später auf, wenn er sagt, wir hätten das feste prophetische Wort, und ihr tut gut, darauf zu achten als auf eine Lampe, die an einem dunklen Ort leuchtet, bis der Tag anbricht und der Morgenstern in euren Herzen aufgeht. Christus selbst ist dieser Stern aus Jakob und der hell leuchtende Morgenstern. Er benutzt auch heute das stille Licht der Schrift und das lebendige Leuchten seines Geistes, oft vermittelt durch Menschen, die in den Gemeinden wie Sterne aufleuchten. Wer sich weder mit toter Buchstabenkenntnis zufrieden gibt noch einer führungssüchtigen Innerlichkeit nachläuft, sondern Wort und inneres Licht zusammenhält, erfährt eine Führung, die nüchtern und zugleich tröstlich persönlich ist. Der Weg zum König wird nicht durch religiöse Klugheit gefunden, sondern durch ein Herz, das der Schrift vertraut und dem Stern des lebendigen Christus Raum gibt, im Innern aufzugehen. In dieser Spannung zu leben, kann befreiend sein. Die Bibel legt ein tragfähiges Fundament, das uns vor Täuschung schützt, der leuchtende Morgenstern in unseren Herzen bewahrt vor Trockenheit und bloßer Theorie. So entsteht ein Weg, auf dem man weder die Schrift gegen den Geist ausspielen muss noch das innere Erleben gegen das objektive Wort. Die Freude der Weisen über dem wiedergefundenen Stern zeigt, wie sehr Gott es liebt, Suchende nicht im Dunkeln zu lassen. Wo das geschriebene Wort ernst genommen wird und zugleich mit der Erwartung gelesen wird, dass Christus selbst darin aufgehen will, wird das Leben heller, nicht komplizierter. Der König, den wir nicht sehen, macht sich bemerkbar, und seine Führung trägt den Duft der Freiheit, nicht den Druck religiöser Leistung. Ich sehe ihn, aber nicht jetzt, ich schaue ihn, aber nicht nahe. Es tritt hervor ein Stern aus Jakob und ein Zepter erhebt sich aus Israel und zerschlägt die Schläfen Moabs und zerschmettert alle Söhne Seths. Ich, Jesus, habe meinen Engel gesandt, um euch diese Dinge für die Gemeinden zu bezeugen. Ich bin die Wurzel und der Nachkomme Davids, der hell leuchtende Morgenstern. Die Verbindung von Schrift und Stern lehrt, nüchterne Treue und lebendige Erwartung zu vereinen. Die Bibel ist kein Ersatz für die Gegenwart Christi, sondern der Raum, in dem er als Morgenstern aufgehen will. Umgekehrt ist jede innere Regung, die sich von dem bezeugten Wort löst, ein unsicheres Licht. In dem Maß, in dem der Blick auf das gegebene Wort und auf den leuchtenden Christus zusammenfindet, wird der Weg zu ihm klarer, und Entscheidungen verlieren etwas von ihrer Schwere. Der König, der sich damals den Weisen zeigte, ist derselbe, der heute durch Schrift und inneres Leuchten Menschen zu sich zieht. Das macht Mut, die eigene Geschichte nicht als Abfolge zufälliger Wendungen zu sehen, sondern als Weg, auf dem Gott Licht gibt, manchmal wie eine Lampe, die Schritt für Schritt voranleuchtet, manchmal wie ein Stern, der plötzlich über einer Situation aufgeht. Verborgen und doch herrlich, der Nazarener und die Wirklichkeit der Gemeinde. Die Wege Gottes mit Jesus sind von Anfang an so geführt, dass sich der Messias nicht leicht festlegen lässt. Empfangen in Nazareth, geboren in Bethlehem, als Kind nach Ägypten gerettet und schließlich in Nazareth aufgewachsen, die Linien gehen kreuz und quer durch die Landkarte. Wer von außen schaut, hat bald ein Etikett zur Hand, Jesus von Nazareth, der Nazarener. In den Augen vieler ist das eher Makel als Ehre. Nathanael bringt diese Skepsis auf den Punkt, kann aus Nazareth etwas Gutes kommen? Zugleich steht fest, dass der erwartete Christus aus Bethlehem hervorgehen soll, aus der Stadt Davids. Die religiösen Kenner der Schrift wissen das genau, wenn sie gefragt werden, zitieren sie bereitwillig Micha 5. Doch gerade diese Sicherheit in der richtigen Information hindert sie, den zu erkennen, der vor ihnen steht. Der wahre König bewegt sich gleichsam unter dem Radar der frommen Erwartungen, verborgen in einer Biografie, die nicht in die religiösen Schubladen passt. Was bedeutet das alles? Es bedeutet, dass Jesus, als er in das Menschengeschlecht hineingeboren wurde, in einer eher verborgenen Weise erschien, auf eine Art, die nicht offen zutage lag. Manchmal habe ich dafür sogar das Wort heimlich gebraucht. Alle nannten ihn Jesus von Nazareth, denn er war ein Nazarener. Aber die Bibel sagte, dass Christus in Bethlehem geboren werden würde. Dieses Muster reicht tiefer als eine historische Besonderheit. Es zeigt eine Art und Weise Gottes, sich in der Welt zu verbergen. In 2. Mose 26 ist die Stiftshütte von außen mit Fellen bedeckt, unscheinbar im Wüstensand. Erst wer eintritt, sieht Gold, feine Stoffe und kunstvolle Ausstattung. So ist auch Christus im Gewand eines einfachen Menschen sichtbar geworden, und so erscheint er bis heute in der Gestalt seiner Gemeinde. Im Äußeren mag vieles unvollkommen, unfertig, ja widersprüchlich wirken. Paulus warnt darum, Menschen und Christus nicht länger nach dem Fleisch zu beurteilen. Wer nur auf sichtbare Organisationsformen, auf rednerische Begabung oder auf kulturelle Attraktivität schaut, übersieht leicht die innere Wirklichkeit. Doch dort, wo Christus tatsächlich gegenwärtig ist, liegt hinter der unscheinbaren Oberfläche eine kostbare Realität, das Gold seiner göttlichen Nähe, das feine Leinen eines erneuerten Lebenswandels, der stille Glanz seiner Gegenwart unter gewöhnlichen Menschen. Die Bezeichnung Nazarener wird so zum Hinweis auf eine paradoxe Herrlichkeit. Der König der Könige scheut nicht davor zurück, aus einem verachteten Ort zu stammen, um nahe zu werden. Seine Gemeinde trägt denselben Zug, sie ist in dieser Welt keine glänzende Machtinstitution, sondern eher ein Ort, der leicht übersehen, belächelt oder missverstanden wird. Gerade darin liegt Trost. Wer auf Christus und seine Gemeinde schaut und dabei nicht beim ersten Eindruck stehen bleibt, sondern bereit ist, durch die äußere Schlichtheit hindurchzugehen, entdeckt eine Wirklichkeit, die tief trägt. In einer Zeit, in der vieles nach Sichtbarkeit, Einfluss und Erfolg strebt, bleibt der Nazarenerkönig ein leiser Widerspruch. Er zeigt, dass Gott seine Herrlichkeit nicht zurückzieht, wenn sie sich verkleidet, sondern gerade dort am stärksten wirkt, wo sie nicht protzt. Dieser Blick bewahrt davor, die eigenen Begrenzungen und die Unscheinbarkeit des Glaubensumfeldes als Mangel zu deuten. Stattdessen wächst die Zuversicht, dass Christus auch heute als verborgener König inmitten einer unscheinbaren Gemeinde lebt und dass gerade diese Verborgenheit den Raum schafft, in dem seine Herrlichkeit tief, nüchtern und dauerhaft Gestalt gewinnt. Wenn der König als Nazarener unter uns ist, wird der Blick freier. Man muss nicht mehr in Glanz und Perfektion nach ihm suchen, sondern darf damit rechnen, dass er sich in einfachen Zusammenkünften, brüchigen Biografien und leisen Diensten zeigt. Die äußere Gestalt der Gemeinde verliert damit ihre tyrannische Macht über das Herz, sie wird wichtig, aber nicht entscheidend. Entscheidender wird die Frage, ob hinter dem Sichtbaren der Duft des Auferstehungslebens spürbar ist, ob das Kreuz in den Beziehungen seinen stillen Sieg tut und ob das Gold der göttlichen Gegenwart unter den Fellen des Alltäglichen aufscheint. Wer so lernt zu sehen, kann sich auch an kleinen, unscheinbaren Orten beheimatet wissen und mit wachsendem Vertrauen davon ausgehen, dass der verborgene König dort wirkt, wo sein Name genannt wird, auch wenn vieles anders aussieht, als man es erwartet hätte. Und Nathanael sprach zu ihm, kann aus Nazareth etwas Gutes kommen? Philippus spricht zu ihm, komm und sieh. Und du, Bethlehem Ephrata, dass du klein unter den Tausendschaften von Juda bist, aus dir wird mir hervorgehen, der Herrscher über Israel sein soll, und seine Ursprünge sind von der Urzeit, von den Tagen der Ewigkeit her. Dass der König als Nazarener aufwächst, schützt vor einer Spiritualität, die sich an äußere Größe klammert. Es wird leichter, kleine Anfänge und unscheinbare Formen des Gemeindelebens nicht gering zu schätzen. Statt im Glanz das Eigentliche zu suchen, wächst eine Bereitschaft, der verborgenen Gegenwart Christi zu trauen, dort, wo wenig vorzeigbar ist und doch seine Liebe, seine Wahrheit und seine Geduld spürbar werden. So wird der Blick für die reale Gemeinde geschärft, nicht idealisiert, aber auch nicht abgewertet. Unter Fellen und Holz kann Gold liegen, unter Nazareth Bethlehem, unter Schwachheit der mächtige Gott. Diese Sichtweise macht nicht blind für Mängel, doch sie rettet davor, das Entscheidende zu übersehen. Der verborgene König ist da, und seine Gegenwart verleiht der unscheinbarsten Gemeinschaft eine Würde, die tiefer reicht als jedes äußere Ansehen. Herr Jesus Christus, du verborgener König, danke, dass du in menschlicher Niedrigkeit in unsere Welt gekommen bist und doch der mächtige Gott und wahre Mensch bist. Öffne unsere Augen für das Licht deines Wortes und lass in unseren Herzen der Morgenstern aufgehen, damit wir dich nicht nur theoretisch kennen, sondern als lebendigen Herrn erfahren. Bewahre uns davor, uns von äußeren Eindrücken blenden zu lassen, und schenke uns ein Herz, das deine verborgene Herrlichkeit in der Gemeinde und in den Geschwistern erkennt. Stärke unseren Glauben, dass du auch durch Fehler und schwierige Wege deinen Plan souverän voranbringst und uns sicher führst. Fülle unser Leben mit dem Gold deiner Gegenwart, dem Duft deines Auferstehungslebens und der heilsamen Kraft deines Kreuzes, damit wir in dieser Welt in deinem Licht leben. Amen.